Soweit, so gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soweit, so gut mit Sophie und...
Mit Sophia.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unsere Reise führt uns heute in eine Hauptstadt, die gar nicht so weit von Deutschland entfernt ist. Bei mir ist es schon was länger her, dass ich da war. Ich habe es sehr schön in Erinnerung. Aber das Gute ist, dass die liebe Sophia erst letztens oder vor kurzem, kann man schon so sagen, erst im wunderschönen Paris war und uns heute ein bisschen was darüber erzählen will.
Sehr, sehr gerne. Ja, genau. Ich kam gerade quasi erst zurück. Also ich war Mitte und Ende letzten Monats. Also das heißt in meinem Fall jetzt, wenn ihr das hört, wahrscheinlich nicht mehr. Aber für mich war es Ende April, als ich zuletzt da war.
Okay, das ist dann doch noch ziemlich aktuell, finde ich, kann man so sagen.
Ja.
Genau, wo befinden wir uns eigentlich? Wir sind in der größten Metropolregion der EU. Paris ist die am dichtesten besiedelte Großstadt Europas mit über 2 Millionen EinwohnerInnen. In dem ganzen Großraum Paris leben über 12,5 Millionen Menschen. Und sie ist nebenbei auch noch eine der meistbesuchtesten Städte weltweit. Egal, wo wir in Frankreich hinwollen, meistens müssen wir doch immer durch Paris. Und Frankreich hat ja doch oft auch den Anschein, es ist so Paris und der Rest. Und diese Kernstadt mit ihren Arrondissements und ihren Banlieues wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Wir starten aber ja eigentlich noch in Deutschland, richtig?
Na klar, wir starten in Deutschland und dann muss es ja erstmal dorthin gehen. In meinem Fall jetzt war das mit Interrail. Und zwar bin ich dann Zug gefahren. Ich bin von Köln aus mit dem Thalys nach Paris. Aber es kommt natürlich drauf an, von wo man fährt. Eventuell fährt man eben dann auch TGV oder auch andere Züge. Aber genau, es lohnt sich, früh zu buchen, vor allem wenn man nicht Interrail macht. Genau. Und einmal kurz Achtung vorweg, vor allem für den Rückweg ganz wichtig zu wissen eigentlich, von welchem Bahnhof man wieder fährt. Denn Paris hat ganz schön viele Bahnhöfe und wenn man dann denkt, ja, ich fahre ja von dem Pariser Hauptbahnhof, dann und das 10 Minuten vor Abfahrt des Zuges merkt, könnte es sein, dass man am falschen Gleis steht, am falschen Bahnhof.
Das glaube ich, das habe ich auch schon mitbekommen, dass es extrem voll da einfach ist. Ich weiß noch, dass ich das eine Mal, als ich auf jeden Fall da war, sind wir da mit dem Auto reingefahren.
Boah.
Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht die Fahrerin war. Also es ist auch schon sehr lange her, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal einen Führerschein. Wo ich dann auch ganz dankbar drum war, weil es ist einfach extrem voll. Man steht vor Paris eigentlich immer im Stau und obwohl es vielleicht auf der Landkarte von Westdeutschland bis Paris gar nicht so weit aussieht, finde ich, hat es sich dann doch auch ein bisschen gezogen.
Ja, total, auf jeden Fall. Und ja, die letzte Option, finde ich, die auch noch ganz gut klappt, ist ein Flixbus. Das habe ich auch mal gemacht. Ich glaube, das war damals sogar über Nacht. Ne, dauert schon lang,
ah,
im Flixbus.
Ja, aber spart wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Geld als mit der Bahn, richtig?
Auf jeden Fall, jedenfalls, je nachdem, wann man das Ganze bucht. Aber ja, doch, das klappt schon ganz gut. Und es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, nach Paris reinzukommen.
Okay, das heißt, wir haben es jetzt schon mal bis nach Paris geschafft. Wo bist du dann angekommen?
Ja, kommt drauf an, an welchem Bahnhof, aber meistens mit dem Zug ja schon mittendrin. Und dann ist man natürlich schon direkt umgeben von diesen beigefarbenen hohen Gebäuden und diesen Metalldächern, ne? Hat man ja richtig so vor Augen, die so grau schimmern und dann diese kleinen Balkönchen und all das. Genau, und dann ist natürlich die Frage, wo übernachtet man? In meinem Fall jetzt bei meiner aktuellen Reise hatte ich das Glück, vor allem, weil ich Interrail gemacht habe, dann auf der Rückreise zurück nach Deutschland, bei meinem längeren Paris-Aufenthalt bei einer Freundin zu übernachten, die dort gerade Erasmus macht. Aber grundsätzlich, wenn man nicht dieses Glück hat, dann ist es wirklich sauteuer.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Mhm.
Das heißt, du warst eigentlich nur bei deiner Freundin. Du hast keine Hostels und Sonstiges ausprobiert oder hast du da irgendwelche Empfehlungen und Tipps?
Also auf der Hinreise meiner Interrail-Reise jetzt, in der ich eben auch in Paris einen Zwischenstopp gemacht habe, da war ich, weil ich noch mit Freundinnen unterwegs war, in einem Hostel. Da hatten wir uns ein kleines Minizimmer gebucht und grundsätzlich, weil ich schon öfter in Paris war, habe ich auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Also mal ein Hotel, mal ein unfassbar schreckliches Hostel, mal, glaube ich, Airbnb, wobei ich gerade gar nicht weiß, ob ich das gemacht habe oder einfach nur gute Erfahrungen davon gehört habe. Mhm. Grundsätzlich würde ich eigentlich immer ein Airbnb bevorzugen, aber da muss man wirklich früh dran sein und das war ich leider bei der Buchung bisher nie. Aber ja.
Fürs nächste Mal.
Auf jeden Fall, aber ja, ehrlich, es kann vor allem wirklich ultra teuer sein, sogar für dieses Mini-Zimmer. Es war jetzt auch das Osterwochenende,
ja,
aber trotzdem, oder die Osterwoche oder so, aber das war wirklich 50 Euro pro Person und man hatte ja, wenn man das runterrechnet, vielleicht zwei Quadratmeter pro Person oder so. Also nicht viel Platz.
Ja, das ist schon krass da. Ich habe schon mit Spannung diesen Stichpunkt Horror-Story in deinen Notizen gelesen. Horror-Hostel. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Jetzt bin ich neugierig.
Ja, das war, ich glaube, 2018 müsste es gewesen sein. Das war das Jahr, in dem ich über Silvester nach Paris gegangen bin. Das setzt natürlich schon voraus, dass man da auch wahrscheinlich ein halbes Jahr im Voraus hätte buchen müssen. Haben wir nicht getan. Wir haben ein Hostel abgestaubt, das auf Booking, glaube ich, eine 6, irgendwas Bewertung hatte oder vielleicht sogar schlechter, ne?
Ah.
Na, es geht noch.
Okay.
Ich dachte so, also, ne? Aber wirklich, also man kam da rein, abgesehen davon, dass wir da wieder irgendwie 50, 60 Euro pro Nacht bezahlt haben. Man kommt da rein. Das gibt's auch nicht mehr, das Hostel. Insofern kann ich da wirklich...
Meinst du, es hat seine Gründe?
Ja, also wirklich, da will man wirklich nicht mehr nachten. Man kommt da rein, da waren erstmal so leuchtende Brüste an der Wand. So aus so Neon.
Könnte so Neonlicht Kunst gewesen sein.
Wahrscheinlich. Naja, jedenfalls dann, das Hostel an sich war halt einfach unfassbar dreckig. Und das war nicht das erste dreckige Hostel, in dem ich jemals war. Aber es war wirklich so, dass sowohl die Toiletten in den Gängen allesamt verstopft waren, dauerhaft, und es hat halt gestunken wie was, dass ich im gesamten Hostel, und das Zimmer hatte auch noch eine eigene Toilette, also in so einem, das war wie so ein begehbarer Kleiderschrank, der so im Zimmer war, und das war halt auch immer verstopft und so eklig, und man konnte die Tür nicht richtig zuschließen, und eines Nachts, ich glaube, das war am 1. Januar dann, nee, also quasi in der Nacht vom 31. auf den 1. Aber dann kamen wir eben, nachdem wir dann am Eiffelturm gewesen waren, bla bla bla, für 0 Uhr, kamen wir dann zurück ins Hostel. Und in dem Bett von einer Freundin von mir schlief einfach ein Typ. Ja. Und dann haben wir den halt geweckt, so, ja, sorry, das ist ihr Bett. Der so, nee, die haben mir das so zugeteilt im Hostel. Also haben die wohl dieses Bett irgendwie zweimal vergeben. Und dann war Gott sei Dank, also dann haben die sich erstmal so ein bisschen gestritten nachts, aber dann war Gott sei Dank noch ein anderes Bett frei und dann hat sie einfach dort geschlafen. Aber,
mein Gott,
wirklich.
Mit sowas muss man sich dann beschäftigen, wenn man gerade das neue Jahr, ins neue Jahr gefeiert hat. Toll.
Aber ehrlich. Ja, also nicht empfehlenswert. Das war meine Horror-Story.
Okay, dann kommen wir jetzt mal von den nicht empfehlenswerten Horror-Stories zu den empfehlenswerten schönen Dingen.
Gerne.
Was sind denn deine Top-To-Dos? Was muss man gesehen haben? Was lohnt sich? Was ist vielleicht auch ein bisschen overrated?
Naja, also das ganze Touri, ich sag mal Zeug, ist ja allgemein bekannt. Also Eiffelturm, den am besten vom Trocadero-Platz sich anschauen, würde ich sagen. Und dann kann man da noch runter spazieren, dann unter ihm durch und all das. Am besten vielleicht sogar bei Nacht, dann sieht man den Leuchten.
Ja,
man kann natürlich drauf. Auch, würde ich auch sagen, ist bei Nacht am schönsten, weil dann leuchtet die ganze Stadt. Ansonsten ganz bekannt natürlich die Champs-Élysées. Bada, bada. ja, muss man vielleicht gemacht haben, finde ich teilweise ein bisschen overrated, weil es ist einfach nur eine große Straße.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das sind einfach auch so ein paar Punkte, so, das verbindet man sofort mit Paris und vielleicht muss man dann mal da gewesen sein und sich's mal angeguckt haben.
Ja, voll.
Ja. Und dann war Mama da.
Exakt, würde ich auch sagen. Das gleiche gilt natürlich für den Arc de Triomphe, der dann am Ende der Champs-Élysées steht. Und ja, da war ich gar nicht drin. Du meintest eben, warst du auch drin im Moulin Rouge?
Ah, ich war nur davor. Ich weiß auch, dass wir uns das angeschaut hatten. Ich muss sagen, das ist ja da auch so ein bisschen dieses Rotlichtviertel
Viertel, genau.
So ein bisschen.
Ja.
Und als ich halt das letzte Mal da war ich in der 7. Klasse.
Ja, gut.
Da konnte ich halt mit dem ganzen Gedöns noch nicht so viel anfangen. Also es war dann so, ja, schön. Habe ich jetzt mal gesehen. Können wir jetzt weiter.
Ich meine, ich denke mir, allmählich würde ich gerne mir so eine Show mal anschauen. Einfach aus Interesse.
Fände ich auch. Eigentlich ziemlich cool. Vielleicht das nächste Mal. Vielleicht müssen wir nochmal zusammen nach Paris, um uns eine Show anzuschauen.
Ich bin immer am Start, wenn es darum geht, mit dir zu reisen. Ja, und dann natürlich die Notre Dame, ne, die man aktuell nicht betreten kann wegen des Brandes, den es dort vor ein paar Jahren gab. Das wird gerade alles wieder aufgebaut und soll ja in den nächsten Jahren, soweit ich weiß, fertig werden. Mal schauen, wie es da läuft. Ja. Und eine letzte Sache, die, würde ich sagen, semi-touristisch ist, aber schon irgendwie, ist der Friedhof Père Lachaise. Ich weiß nicht, ob du da mal warst.
Der sagt mir gerade gar nichts mehr. Echt? Aber ist der relativ zentral?
Es geht. Also der ist schon innerhalb der Arrondissements und so, aber man läuft auch schon länger hin, glaube ich.
Okay, nee, also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber der war besonders schön, den kannst du empfehlen. Der so für einen Spaziergang, mal ein bisschen weg vom Trubel.
Auf jeden Fall, der ist schön, der ist groß. Da wurden ein paar Filme gedreht, beziehungsweise ein paar wurden nachgestellt dort. Zum Beispiel Fantastische Tierwesen, soweit ich weiß. Und vor allem natürlich, wenn man Interesse hat daran, verstorbene Menschen, die berühmt waren und tolle Sachen gemacht haben, aufzusuchen, dann dort.
Wer liegt denn da? Irgendwelche bekannten AutorInnen oder so vielleicht?
Boah, das ist einfach eine zu große Liste. Also wenn man hier durch Wikipedia scrollt, wirklich, man kommt nicht mehr weg von der berühmte Leute, die auf dem Père Lachaise liegen, Liste. Deswegen, ich kann es empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, wenn man auch ein bisschen Ahnung davon hat, denke ich, könnte es ganz interessant sein. Aber ja, ist jetzt kein absolutes Muss, würde ich sagen.
Was ist denn wirklich ein absolutes Muss? Wir haben jetzt so ein bisschen dieses Touri-Zeugs aufgezählt und ich glaube, da kannst du auch gleich bestimmt noch ein bisschen mehr zu sagen, vielleicht irgendwelche schönen Museen und so empfehlen, aber was ist denn wirklich, wenn du sagst, das muss man gesehen haben?
Also ich finde, was man gesehen haben muss, ist der Montmartre. Also das ist mein Lieblingsviertel, also Montmartre, Montparnasse, so Hügel, die einfach super viel Historie in sich tragen. Und ich hab da sogar mal eine Hausarbeit drüber geschrieben. In der Schule, eine Facharbeit, ja. Über die Cafés von Montmartre und von Montparnasse. Und das sind einfach wirklich Orte, also wenn man da hingeht, dann kann man sich richtig hineinfühlen, wie dort eben diese ganzen KünstlerInnen lebten und wie sie dort geschrieben und gemalt haben. Und genau, zum Beispiel gibt es da das Café Procorp, das spielt auch eine Riesenrolle in der Geschichte des Cafés in Paris, ne? Und das ist ja auch schon so eine Sache. Und vorher wurde das immer nur so auf den Straßen verkauft. Und durch dieses Café kam es dann endlich unter die Leute. Und seitdem ist es quasi ein Symbol für Kultur in Paris, was ich auch einfach ein schönes Sinnbild finde. Und ja, Jean-Jacques Rousseau hat dort sich ständig aufgehalten. Diderot, ich glaube, so wird er ausgesprochen.
Richtig.
Voltaire und auch zum Beispiel auch zwei von Amerikas Gründervätern, also das waren einmal Benjamin Franklin und Thomas Jefferson, die waren ständig dort, wenn sie eben mal in Paris waren. Und das ist, finde ich, irgendwie einfach cool, sich vorzustellen.
Ja, voll, wer da schon ein- und ausging.
Ja, ne? Und während der Französischen Revolution war sogar Napoleon anscheinend Stammkunde im Café Procorp.
Interessant.
Also man kann von Napoleon
wenn das
halten,
so ist,
was man
aber
Dann gibt es noch La Rotonde. Das ist vielleicht sogar mein Liebling. Anscheinend war es damals so, dass KünstlerInnen, die eben nicht genug Geld hatten, um Essen zu bezahlen, ihre eigenen künstlerischen Werke als Pfand abgeben konnten. Das heißt, sie haben das dort abgegeben.
Mhm.
Der Leiter und Besitzer dieses Cafés hat das eben als Deko zum Beispiel aufgestellt, so die Gemälde und so. Dafür mussten sie dann eben nichts bezahlen, um dort essen und trinken zu können. Und wenn sie irgendwann genug Geld hatten, um die Rechnungen zu zahlen, haben sie ihre Künste, also ihre Werke zurückbekommen. Was ich auch einfach schön fand. Das galt dann zum Beispiel für Picasso, für Duchamp, für Max Ernst, Léger, Breton, wirklich so viele. Hemingway hat dort auch geschrieben. Also es ist wirklich, wirklich,
wow,
wirklich eine große Liste.
Was steht denn dann da heute noch? Ist da noch irgendwas von übrig geblieben von der Kunst oder haben sie es alle wieder eingelöst?
Die haben es natürlich, also ich weiß nicht, ob sie es alle eingelöst haben, aber da hängt jetzt kein Picasso an der Wand, soweit ich weiß. Aber ist natürlich trotzdem einfach cool, das zu wissen und sich vorzustellen, wie da so ein Hemingway so saß und geschrieben hat. Wobei das eigentlich noch mehr für La Closerie des Lilas gilt. Das war anscheinend Hemingways Lieblingscafé. Mhm. Der hat darüber auch geschrieben in verschiedenen Büchern. Und in der Speisekarte findet man heutzutage noch Gerichte, die nach ihm benannt wurden. So das Hemingway Steak, glaube ich, und sowas. Ja, und zu guter Letzt würde ich noch La Coupole nennen. Da hat zum Beispiel Igor Strawinski oder Seguin oder Cocteau, Jean Cocteau oder eben auch Picasso und Marc Chagall. Die Liste ist wieder zu groß, um alle vorzulesen. Aber super viele Leute haben sich dort aufgehalten. Und ja, ich finde grundsätzlich, wenn man sich ein bisschen auch eben dafür interessiert, müsste man einmal so eine kleine Café-Tour machen.
Ich wollte gerade schon sagen, man kann ja quasi seinen kompletten Paris-Aufenthalt eigentlich damit verbringen,
voll, ja.
In den Spuren von irgendwelchen KünstlerInnen
total.
Und in die Vergangenheit zu reisen, während man seinen Kaffee irgendwo schlürft.
Finde ich auch, ja. Ja, ansonsten hat Montmartre natürlich auch andere Sachen zu bieten. Also natürlich den Touri-Hotspot, die Sacré-Cœur, die oben auf diesem Hügel ist, von dem aus man eben auch ganz Paris sehen kann und auch, wenn man ein bisschen um die Ecke geht, auch einen Eiffelturm sehen kann und so.
Ja, das stimmt. Da kann sogar ich mich noch dran erinnern.
Ne?
Das war echt ganz cool da oben.
Mm. Und da gibt es eben auch so einen Platz, wo lauter StraßenkünstlerInnen auch heute eben noch ganz viel malen. Eher so touristisch, aber trotzdem. Oder die Mur de Je T'aime. Das ist so eine Mauer, da steht in ganz, ganz vielen Sprachen Ich liebe dich. Was ich auch einfach süß finde. Es gibt so viele kleine, süße, so Kunst-Hotspots am Montmartre, finde ich.
Gut, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass es dir so gut gefallen hat. Wenn du überall diesen künstlerischen Flair aufschnappen konntest.
Total. Ja, ansonsten findet man den, finde ich, auch in meinem Lieblingsladen, vielleicht sogar auf der ganzen Welt. jedenfalls Lieblingsbuchladen, der heißt Shakespeare and Company. Der ist auch wieder touristisch, aber...
Klingt fast eher wieder britisch.
Voll, ne? ist aber wunderschön, wirklich. Also man kommt dort an, man muss keinen Eintritt zahlen und überall stehen so Zitate an den Wänden und dann da drin einfach eine super schön ausgewählte Literaturliste quasi. Also super viele Bücher, die dann entweder über Frankreich gehen oder eben diese ganzen eben schon genannten, teilweise bekannten französischen AutorInnen, aber eben auch viel so feministische Literatur oder ja, Literatur über Öko-Themen, über wirklich alles Mögliche von nicht-französischen, nicht-europäischen AutorInnen und eben auf Englisch größtenteils oder fast nur verfügbar und superschön. Und da gibt es eine kleine Katze drin, die dort lebt. Es gibt ein Klavier für Leute, die spielen wollen. Man kann sich oben einfach hinsetzen und lesen. Und ein kleiner Extra-Tipp. An jedem Sonntag von 16 bis 18 Uhr, wenn ich mich nicht irre, ich war dort einmal, aber das war auch schon vor Jahren, gibt es die Mad Hatter's Tea Party. Ne, wie bei Alice im Wunderland, also so eine verrückte Hutmacher-Party. Und da trinkt man dann einfach Tee. Und erzählt sich Sachen und damals war es so, man konnte so eine Geschichte erzählen aus dem Land, wo man herkommt oder ein Lied singen und es ist einfach super süß, da ist so eine alte, inspirierende Dame, die das Ganze leitet und man kann sich da einfach mit lauter Leuten so in diesen Raum setzen und einfach labern.
Schön, also diese Tea Party erinnert mich jetzt auch wieder eher an Großbritannien, aber
ja, stimmt.
Nichtsdestotrotz macht das ja in Paris genauso viel Spaß.
Total, ja, voll.
Okay, gut, wenn wir jetzt mit Tee gestärkt sind, müssen wir jetzt nochmal weiter zu den Sightseeing-Highlights kommen. Ich hatte es eben schon mal ganz kurz angesprochen, weil ich würde sagen, das ist in Paris natürlich irgendwie auch schon, sind es sehr große Highlights. Was ist denn mit Museen?
Also klar, ne, das Louvre, diese großen Glaspyramiden und dann geht man runter und dann strömen alle zur Mona Lisa und sind teilweise leider ein bisschen enttäuscht, glaube ich, habe ich
ja,
gehört.
Ja,
ich fand
es
okay.
Auch nicht so doll. Aber
ja.
Heißt es, ganz kurz, heißt es nicht der Louvre?
Oh, uiuiui, danke schön.
Ich muss nur ganz kurz klugscheißen.
Nee,
sehr relativ sicher.
Ja, ja, ja. Le Louvre?
Le okay. Louvre?
Ja, es gibt ja gar kein das.
Ja.
Ja, okay.
Das stimmt.
Oh,
hätten wir das auch geklärt.
Der Louvre, ja. Genau, aber...
Ja, aber ja, daran erinnere ich mich auch noch, dass es irgendwie einfach ein Bild hinter einer Glasscheibe und es war irgendwie cool, dass man es gesehen hat, aber im Endeffekt so viel siehst du dann auch nicht, wenn so viele Leute dann davor stehen. Und ich war, wie gesagt, als ich da war, noch etwas jünger und dementsprechend auch noch etwas kleiner und dann siehst du noch weniger.
Voll.
Also...
Aber, finde ich, sollte man trotzdem mal gemacht haben.
Ja, schon allein das ganze Gebäude ist ja schon irgendwie ziemlich imposant.
Ja, genau.
Und es hängen ja so viele bekannte Werke da. Also, mal abgesehen, nur für die Mona Lisa dahin zu gehen, fände ich irgendwie nicht so lohnenswert. Aber an sich ist es natürlich ein wirklich tolles Museum.
Exakt. Und wenn man sich eben im Vorhinein auch Tickets geholt hat, muss man, glaube ich, auch nicht ganz so lange anstehen.
Das stimmt.
Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ne, gibt es in Paris auch diese Museen, die Museumstage oder auf jeden Fall so einen Tag im Monat, in dem Leute, die jung sind oder Studierende sind, eben auch kostenlos reinkommen. Deswegen okay. Da sollte man sich, finde ich, immer informieren und
das würde mich nicht wundern, wenn ja. Das funktionieren würde, ja.
Genau, das ist jedenfalls der letzte Stand, den ich hatte. Dann gibt es das Musée de l'Orangerie. Mhm. da hängen die Seerosen auch, ne? Die bekannten gehen über die ganze Wand und soll ja super, super schön sein. Ich glaube, ich war selbst allerdings noch nicht dort. Und wo ich schon war vor längerem, allerdings wieder, ist das Centre Pompidou. Und ich meine, die Liste könnte weiter und weiter und weiter gehen, der bekannten Museen in Paris. Aber ja, für die regnerischen Tage würde ich sagen, sollte das erstmal das Highlight sein.
Sehr ja. Cool. Okay, und inwiefern bist du denn vielleicht auch mit Leuten vor Ort in Kontakt gekommen und inwiefern haben die dich wieder auf neue Ideen gebracht, irgendwas zu sehen? Weil ich meine, es ist ja schon manchmal schwierig, auf irgendwelche Insider-Tipps zu kommen, wenn man die Insider gar nicht kennt.
Voll. Ich habe ein bisschen Glück, weil ich in Madrid in meinem Auslandssemester ziemlich viele PariserInnen kennengelernt habe. Dementsprechend habe ich die alle gefragt natürlich. Und da habe ich ein paar Tipps bekommen. Zum Beispiel der Parc des Buttes-Chaumont. Das ist dieser gigantische Park wirklich, der auch mittendrin ist, aber irgendwie bisher bei mir nicht auf dem Schirm war. Der ist wirklich groß, da gibt es wie so einen kleinen künstlichen Wasserfall und so einen großen Hügel mit so einem kleinen, was ist das überhaupt, wie so ein kleiner Pavillon, der da oben drauf steht.
Okay.
Und wirklich sehr, sehr schön, sehr weitläufig und sich da einfach mal hinzusetzen und zu picknicken, ultraschön. Wirklich sehr, sehr schön.
Bei und auch nicht Wetter. Überlaufen?
Also als ich da war, war es gar nicht überlaufen, nee. Und das würde ich sagen, geht voll klar. Der ist halt einfach wirklich so groß. Ich glaube, der kann gar nicht überlaufen sein. Ja. Ansonsten, da war ich leider selbst nicht, weil ich es nicht geschafft habe, aber wurde mir auch empfohlen, der Marché des Enfants Rouges. Ein Markt, der eben, ich glaube, sogar täglich stattfindet und der eben sehr local und einfach schön sein soll. Ja, man soll nur ein bisschen auf seine Sachen, glaube ich, aufpassen. Genau. Und dann war ich noch an meinem letzten Abend in Paris, war ich im Bouillon Chartier. Das ist ein Restaurant, da mussten wir ewig anstehen. Insofern ist es wahrscheinlich doch nicht ganz so local, wie ich dachte. Aber es wurde mir doppelt und dreifach empfohlen von verschiedenen Leuten. Das ist eben ein günstiges und sehr französisches, also sehr original französisches Restaurant, in dem man sich so hinsetzt. Es ist ultra voll und sieht aus wie eine gigantische so Halle, eher wie so ein Bahnhof. Tatsächlich sind da auch so, um die Sachen abzulegen, ja, wie so Metallstangen, auf die man eben wie die Ablagen oben im Zug so seine Taschen hinlegen kann. Und dann ist es einfach diese gigantische Halle vollgestopft mit Menschen. Wir saßen auch an einem Tisch zusammen mit anderen Leuten, die wir nicht kannten, weil es einfach so voll war. Und der Kellner hat auf die Tischdecke, die so aus Papier war, so unsere Bestellungen geschrieben und sowas. Also es ist alles so ein bisschen so rustikal, aber super cool und einfach ein Erlebnis und macht wirklich Spaß.
Und hat sich auch vom Essen her gelohnt?
Ja, voll. Das Essen war lecker. Also wahrscheinlich jetzt, ne, ist halt kein Sterne-Essen, aber wollte ich halt auch nicht. Also wirklich super cool, auch günstiger Wein. Also wirklich, ich kam
auch
da.
Auch wichtig.
Voll. Ich hatte da eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine halbe Flasche Wein und hatte, glaube ich, am Ende nicht mal 20 Euro gezahlt oder sowas.
Und das in Paris.
Und das in Paris, ehrlich, ja.
Okay, das kann man wirklich günstig nennen, finde ich.
Voll. Ja, apropos Wein. Wein geht natürlich immer. Ich finde, mit Weißwein sich an die Seine zu setzen oder einfach mal da so runter zu spazieren bei Sonnenuntergang, ist einfach so ein Must-Do. Einfach total schön.
Ja, ich meine, das ist ja eigentlich, so kannst du deinen Wein bestimmt mit am günstigsten und mit der voll. Schönsten Aussicht eigentlich genießen, oder?
Ja, eben. Man muss dann ja auch nicht so eine Essenstour auf so einem Boot machen über die Seine. Ist bestimmt auch schön, aber ich finde, sich einfach da so hinzusetzen und die Beine runterbaumen zu lassen, ist vielleicht das Beste.
Klingt auf jeden Fall toll.
Mhm. Genau, was mir sonst noch empfohlen wurde von der einen Freundin von mir, die dort eben Erasmus macht, ist die Rue Mouffetard. Das ist eine lange Straße, die lauter Cafés und so Obst- und Gemüseläden und Stände hat und eben auch günstige Bars. Also wirklich, sonst kommt man ja in der Regel mit Getränken und sowas nicht wirklich günstig weg, aber dort hatten wir auch so einen Spot, da gab es 5-Euro-Cocktails und sowas. Ja, also cool. Sehr empfehlenswert. Und dann habe ich noch eine letzte Sache. Das ist eigentlich eher jetzt von meiner Erfahrung sprechend, dass man mal auch auf eine Demonstration gehen könnte. Also natürlich nur, wenn es einen auch interessiert, ne, und wenn man dahinter stehen kann. Oder man muss ja auch nicht teilhaben, aber ich finde es einfach interessant, dass Paris und Frankreich generell natürlich einfach ein Land ist, das aus, also das einfach historisch unfassbar von Demonstrationen und eben auch Revolutionen geprägt ist. Und dementsprechend gibt es dort wirklich eigentlich jeden Tag, vor allem auf der Place de la République, total viele Menschen, die zusammenkommen und für gewisse Sachen einstehen. Und ich war jetzt zufällig auch noch am Tag der Präsidentschaftswahl, also der Stichwahl, war ich auch noch in Paris, bin den ganzen Tag durch Paris gelaufen und habe überall eben Leute gesehen und Sachen verfolgt und fand das einfach interessant, irgendwie mitzuerleben.
Ja, spannend, voll. Ja. Also gerade an so einem Tag.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, genau, das sind so meine eher Local-Tipps.
Richtig gut, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich habe jetzt auch schon gemerkt, es ist, glaube ich, ich sollte wirklich nochmal nach Paris, weil mittlerweile darf ich ja auch Alkohol trinken.
Ja,
und ich glaube, das ist nötig, wenn man dahin fährt. Und es ist, was heißt nötig? Aber es macht es noch ein bisschen schöner.
Auf jeden Fall. Ja, vor allem in so einer Stadt, die auch einfach Wein transportiert.
Ja, und Frankreich an sich ist ja auch einfach schon genau. Weinland. Ja. Also, ja.
Ja.
Schon muss.
Auf jeden
auch
Fall.
Wenn wir niemanden verführen wollen. Okay, mal abgesehen davon, gibt es noch irgendwelche, ja, Good-to-Know-Tipps, die du uns mit auf den Weg geben kannst? Irgendwas, was man vorher im Vorhinein vielleicht auch schon beachten sollte?
Also ich finde, was so den öffentlichen Nahverkehr angeht, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Das geht super gut und schnell, vor allem wenn man eben Metro fahren möchte. Die ist, glaube ich, nicht die ganze Nacht, also die fährt nicht die ganze Nacht durch. Habe ich auch eben in meiner Silvesternacht erleben müssen. Aber gut, grundsätzlich super zuverlässig und eben auch wirklich unfassbar regelmäßig. Ne? Wenn man die eben kaufen möchte, die Tickets, dann würde ich empfehlen, so einen 10er-Pack zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Carnet, wahrscheinlich, ne?
Carnet, ja.
Carnet, das sind dann einfach verhältnismäßig günstigere Tickets. Und die nicht am Handy aufbewahren. Das ist mir passiert und ich habe die alle ungültig gemacht. Ne?
Oh no.
Das ist okay, weil dann kann man zum Schalter gehen und dann hat sie mir das auch gesagt. So, ja, nee, nicht am Handy aufbewahren. Ist ein bisschen unpraktisch, finde ich. Aber die hat das dann auch wieder ausgetauscht gegen gültige. Aber es ist natürlich wirklich ein bisschen blöd.
Ja, das stimmt.
Und auch in der Metro, mein persönliches Good to Know und grundsätzlich eben in den Touri-Spots vor allem, passt echt auf eure Sachen auf. Ey. Ich bin immer richtig paranoid in Paris, aber es wird mir auch immer von allen Leuten gesagt und auch von meinen Pariser Freundinnen, wirklich, also Taschendiebstahl ist wirklich so weit verbreitet. Also am besten nicht so sehr nach Touri aussehen und selbst wenn...
Sagt die Person, die immer mit ihrer Kamera um den Hals herumläuft.
Ja, wirklich. Aber ich versuche die dann immer so zu verstecken, ne? Irgendwie in den Jutebeutel und dann trotzdem so irgendwie festhalten und was weiß ich. Aber ja, oh, wirklich. Ich habe da immer richtig Schiss und habe da auch wirklich schon die größten Horror-Stories gehört. Aber
ich höre raus, dir ist bisher nichts passiert.
Nee, ich habe Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt. Aber wirklich, also Glück und ein bisschen halt schon aufgepasst und so. Aber
bist du wieder mit deinem Pack safe oder wie das Safe Pack?
Ja, ich genau, meine Kamera hat ja diesen undurchschneidbaren so Pack Safe Gurt, dieses Band damit. Ja, und ansonsten, ehrlich gesagt, laufe ich am besten mit gar nichts rum, außer damit irgendwie.
Ja.
Ja. Naja, genau. Das sind meine Good to Knows. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nicht aus der Panik, nicht der Panik verfallen und Spaß haben.
Ja, cool. Das klingt richtig gut. Bevor unsere Reise aber zu Ende geht, müssen wir noch ein Krankheitsbild besprechen, wenn ich das so sagen kann.
Quasi.
Weil in vielen, oder es wird in vielen Fällen beschrieben, dass bei Menschen das Paris-Syndrom eingetreten ist.
Ja, crazy, ne?
Was ist das und leidest du auch darunter?
Also, kennst du das? Hast du schon mal davon gehört?
Ja, ich habe schon mal davon gehört, dass man irgendwie, dass man irgendwie sich so auf Paris freut, weil es immer so gehypt ist und dann im Endeffekt doch enttäuscht wird.
Ja, genau. Und das hat nämlich ein japanischer Psychiater wohl mal diagnostiziert oder solches, jedenfalls auch als Begriff dann aufgenommen. Der heißt Ota Hiroaki und der hat das wohl 2004 so in Worte gefasst. Und so wie ich das verstanden habe, bezieht er das auch grundsätzlich eigentlich fast nur auf japanische TouristInnen. Einfach weil durch die große Distanz zu Paris und dann eben trotzdem diese mediale Aufmerksamkeit und dieser ganze Hype, der gemacht wird über Paris, eine riesige hohe Erwartung aufgebaut wird. Und die wird eben oft nicht erfüllt, anscheinend, für die Reisenden. Die kommen dann in Paris an und die erwarten eben wahrscheinlich überall an jeder Ecke Tulpen, oder was heißt Tulpen? Nee, Tulpe ist ja holländisch.
Das Niederland.
keine Ahnung, was ist denn so pariserisch? Rosen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, man erwartet eben einfach andere Sachen und dann ist es eben ein bisschen weniger sauber.
Ich wollte gerade sagen, das glaube ich vor allem. Einfach so schöne, glänzende, eine schöne glänzende Stadt, die Stadt der Liebe,
ja,
dass
ja,
das
voll,
einfach
voll,
alles
voll.
So romantisiert wurde und im Endeffekt, es ist halt eine Großstadt und sie ist auch dreckig und ist auch grau. Und
aber natürlich, wie jede Großstadt.
Eben.
Ja. Ja, und dann, die Symptome sind anscheinend wohl so halt, ich will mich gar nicht drüber lustig machen, ne? Ich lache hier vor mich hin, also es ist natürlich trotzdem voll ernst und so, aber es wird teilweise auch umstritten, wie echt das jetzt ist und sowas, also wie sehr das jetzt grundsätzlich eben diagnostiziert werden kann, aber das sind dann zum Beispiel plötzliche Traurigkeit oder Panikattacken oder Halluzinationen oder eben auch so Wahnvorstellungen, ne? Also dieser Psychiater hatte eben auch erzählt von einem Touristen, der sich tagelang in sein Hotelzimmer eingeschlossen hat. Ein anderer hielt sich anscheinend für einen Sonnenkönig, ne, Ludwig, den, was ist das, 14. Und irgendeine Touristin sei wohl davon überzeugt gewesen, dass sie von Mikrowellenstrahlen angegriffen wird und was weiß ich. Also wirklich ziemlich, interessante Geschichten, ne?
Ja, kann man so
die
sagen.
Die er dann darauf zurückführt.
Ich find's halt krass, weil im Endeffekt denke ich so, ihr habt doch alle Internet, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ja.
Man kann sich doch ein bisschen auf so eine Reise vorbereiten.
Aber weißt du, dann schaust du dir irgendwie Emily in Paris an oder sowas. Eine Freundin von mir, die eben auch aus Paris kommt, war total schockiert. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine Netflix-Serie.
Nee, ich habe mal davon gehört, aber...
Ja, ich habe eine Staffel gesehen und das ist halt so die amerikanisierte Sicht jetzt. Nicht mal die asiatische oder ostasiatische Sicht. Aber trotzdem eben, weißt du, wirklich dann halt überall Blumenläden und Kaffee und ja, ich weiß nicht, heiße Nachbarn, was weiß ich. Also wirklich, das
hast du die etwa nicht?
Ich weiß es nicht, ich habe die leider nicht kennengelernt. Die waren bestimmt alle genauso wie bei Emily in Paris. Aber naja, anyway, dementsprechend, Leute, informiert euch im Vorhinein. Glaubt nicht nur Emily in Paris und dann kann Paris auch richtig toll werden, würde ich sagen.
Sehr gut. Und ich höre raus, du bist auch gesund wiedergekommen, ohne oder gesund auch angekommen, ohne dir irgendwie das Paris-Syndrom einzufangen, richtig?
Ja, ich glaube nach wie vor, dass ich nicht der Sonnenkönig bin oder die Sonnenkönigin. Gab's ja gar nicht. Aber ja, nee. Nein. Ich finde Paris ganz, ganz toll. Ich finde es jedes Mal ein bisschen anders, muss ich sagen. Also jedes Mal, finde ich, gibt mir Paris nochmal einen anderen Vibe. Wahrscheinlich auch, weil ich mich verändert habe und ich andere Sachen mache. Und ich finde, es wird eigentlich jedes Mal, je untouristischer man es macht, desto besser wird es. Und es ist einfach eine schöne, große, aufregende Stadt. Eine teure Stadt. Also man kann da leider, also ich will da nicht zu lange sein, weil ich einfach zu viel Geld ausgeben würde. Aber am besten sind sowieso diese kleinen, eben dann auch eher günstigen und ruhigen und alltäglichen Momente, die man, finde ich, einfach so im Alltag so aufschnappen kann. Ja.
Cool. Also ich muss sagen, wie gesagt, bei mir ist es ja schon eine Weile her, aber ich glaube, ich wäre jetzt mal wieder bereit für ein Wochenende oder so.
Ja, genau.
Also für ja 2-3 Tage könnte ich es mir, glaube ich, ganz gut nochmal vorstellen. Dann nehme ich dich mit, weil es ist ja jedes Mal wieder anders.
Na klar, kann man immer
und
machen.
Und am meisten freue ich mich, glaube ich, jetzt schon auf den Weißwein an der Seine.
Das klingt sehr gut, Sophie. Ja, schön. Das war es eigentlich auch schon, was ich zu Paris zu sagen habe. Und ansonsten könnt ihr euch gerne unsere Fotos anschauen, die wir natürlich noch posten werden. Wo, Sophie, werden wir die posten?
Auf Instagram, da könnt ihr uns auch gerne folgen. Ihr findet uns unter soweitsogut_podcast. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören, danke fürs Erzählen, Sophia.
Na klar doch.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.